Ein Zitat aus dem Buch »Der leere Platz« von Marion Karausche. Auch wenn ein Ausnahmezustand zum Dauerzustand wird, gewöhnt man sich nie vollständig daran. Während man mit angehaltener Luft wartet, dass das nur an einem einzigen Rosshaar hängende Damoklesschwert auf einen hinunterstürzt, bleiben alle Sinne in Alarmbereitschaft. Das ständige Warten auf Kais nächsten Zusammenbruch, auf irgendetwas, das ihn wieder in eine psychiatrische Klinik bringen würde, war ein fast unerträglicher Ausnahmezustand. Zitat Ende. Kai ist der Sohn von Marlin und Martin. Kai ist psychisch krank. Kai entgleitet seiner Mutter und bringt ihr Leben existenziell ins Wanken. Die Autorin des Buches »Der leere Platz«, Marion Karausche, ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Welt könnte eigentlich zauberhafter nicht sein. Eine glückliche Familie, ein Ehepaar, zwei Kinder. Im Grunde ist das die Ausgangsposition. Mehr geht eigentlich nicht. Das Drama Ihres Romans spielt natürlich auch mit dieser Fallhöhe, oder?
Das ist richtig, denn je höher man schwebt, desto tiefer der Sturz. Und das spürt Marlene sehr deutlich.
Aber in den Rückblenden der Mutter Marlene, da werden schon kleine Risse sichtbar, die es schon vorher gegeben hat. Welche Rolle spielen die?
Ich glaube, dass kein Leben so perfekt ist, wie es von außen aussieht. Und dass, wenn man genau forscht, man sehr schnell merkt, dass es überall Risse gibt. Und sehr viele Risse wiederholen sich auch von Generation zu Generation.
All diese Risse von Marlene und in der Familie erklären jetzt aber nicht, warum der Sohn Kai abdriftet und der Welt verloren geht und zunächst einfach verschwindet. Nur sie versucht natürlich, Ursachen zu finden, sich das zu erklären, sich die Geschichte dazu zu erzählen, die einen geführt hat, oder?
Das ist richtig. Sie sucht verzweifelt den Moment, wo das Leben aufgehört hat, perfekt zu sein und wo sie vielleicht etwas versäumt hat, nicht rechtzeitig reagiert hat, irgendwas übersehen hat, was dazu geführt hat, dass plötzlich ihr Leben zusammenbricht und der Sohn einfach weg ist.
Was ist mit Kai? Was hat er?
Kai leidet an paranoider Schizophrenie, ein Wort, was ihr vorher völlig unbekannt ist oder was sie mit ganz anderen Sachen assoziiert hat, mit Gewalt, mit Obdachlosigkeit, mit vielleicht auch einem Mangel an Intelligenz und was ihr deshalb absolut unfassbar und unerklärlich erscheint.
Schizophrenie, Sie sagten das, das ist ja zunächst ein Wort, das ist als Krankheit auch, wir haben da irgendwas im Kopf, so eine Schublade. In Ihrem Buch wird die Komplexität dieser Krankheit dem Leser bewusst gemacht. Ging es Ihnen auch darum?
Ja, ist ganz richtig. An dem Tag, wo ich mit dieser Krankheit indirekt konfrontiert wurde und angefangen habe zu recherchieren, wurde mir sehr schnell klar, dass es eine Krankheit ist, die sich ganz extrem in vielen Aspekten von anderen Krankheiten unterscheidet. Zum Beispiel, dass eigentlich alle Krankheiten den Menschen als Opfer darstellen und dass bei Schizophrenie irgendwie der Mensch plötzlich als Täter dasteht, als wäre er selbst dafür verantwortlich, schizophren zu sein. Es gibt eine sehr geringe Akzeptanz und eine sehr kleine Toleranz dieser Krankheit gegenüber.
Wie ist das zu erklären? Schizophrenie ist eine Krankheit, ist eine physische Krankheit. Wie erklären Sie sich, dass dadurch so die Selbstverantwortung ins Spiel kommt?
Es ist schwer zu begreifen. Schizophrenie sieht man eigentlich nicht sofort. Der schizophrene Mensch ist eigentlich auch, ich kann ein Prozent jetzt schwer sagen, aber zum Großteil seiner Zeit ein ganz normaler, unauffällig, auch meistens hochintelligenter Mensch. Der IQ von schizophrenen Menschen ist meistens sehr viel höher. Man kennt wahrscheinlich auch viele Bücher. Beautiful Mind wird oft zitiert. Daher ist es dann schwierig zu akzeptieren, dass er auch ein ganz anderer Mensch sein kann. Eine Schizophrenie ist ja nicht, wie man oft glaubt, eine gespaltene Persönlichkeit oder ein Zustand, wo man mal sehr glücklich und dann wieder todbetrübt. Es ist im Gegenteil derselbe Mensch, der sich in zwei Parallelwelten bewegen muss und der diese zwei Welten nicht mehr unterscheiden kann.
Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, auf Kai und wie der verzweifelt versucht, irgendwelche Lösungen oder Erlösungen zu finden, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, sich in zwei Welten bewegen zu müssen. Das Leben von Marlene, der Mutter, das gerät durch die Krankheit des Sohnes ins Wanken. Sie kommt an ihre existenziellen Grenzen, weil sie immer und immer und immer und immer wieder versucht, Kai zurückzuholen ins Leben. Das Buch erzählt auch vom Scheitern dieser Versuche. Marleen schafft es nicht, von Kai loszulassen. Wer kann das auch schaffen, oder?
Das ist richtig. Ich glaube, eine Mutter wird bis zu ihrem letzten Atemzug für ihre Kinder kämpfen. Und vielleicht ist es einfacher, einen Verlust zu akzeptieren, wenn es eine Krankheit ist, an der man 100% keine Schuld hat. Das Problem von Marleen ist, dass sie immer die Schuld bei sich suchen wird. Sie kann es nicht hinnehmen, wie man einen Autounfall hinnimmt, wie man vielleicht eine Krebskrankheit hinnimmt. Bei dieser Krankheit ist es so, dass sie ja aus noch recht unbekannten Gründen plötzlich auftaucht. Man weiß nicht mal, ob sie genetisch bedingt ist. Man weiß nicht, ob der Auslöser irgendwie der Konsum von Cannabis sein könnte. Und somit ist Marleen ständig auf der Suche nach dem Moment, den sie verpasst hat, mit dem Gedanken beschäftigt, wann habe ich was falsch gemacht? Und das ist ihre Folter.
Also diese Schuldfrage, die droht sie fast zu zerstören. Gelingt es ihr, damit irgendwie umzugehen?
Ja, sie findet in der Suche, in dem Kampf schon eine Rettung. Nichts ist schlimmer als die absolute Passivität. Marleen merkt, dass wenn sie bis hin zu Heilern und allen möglichen Wegen geht, merkt sie, dass das immerhin noch besser ist, als gar nichts zu tun. Und vor allem hat sie ja auch noch eine Tochter. Und die Tatsache, dass sie ein zweites Kind hat, gibt ihr natürlich auch Kraft, wenn auch sie weiß, dass das vollkommene Glück nicht mehr möglich ist. Aber es gibt ihr die Kraft, immer weiter zu leben und immer weiter zu kämpfen.
Sie erzählen diesen Weg Marleen sehr anschaulich, also wie Sie andeuteten, die unterschiedlichsten Versuche der Mutter, sich der Schuldfrage zu stellen, Kai zurückzuholen mit Therapien. Einmal kauft sie einen Hund, weil ein Hund da auch sehr trösten und helfen kann, tut er dann auch in der ersten Zeit. Sie fleht auch Gott im Gebet an, obwohl Religion eigentlich keine Rolle mehr spielt in ihrem Leben. Und am Ende, ja, Sie sagten es bereits, versucht sie es sogar mit Wunderheilern. In ihrer Verzweiflung lässt Marleen keinen Versuch da aus, oder?
Das ist richtig, aber würde irgendeine Mutter irgendeinen Versuch auslassen? Ich glaube, man kann als Mutter überhaupt nicht anders, als immer weiter zu kämpfen. Auch wenn vielleicht irgendwann der Kampf aussichtslos ist, man wird es dennoch tun.
Und ihre Ehe und Familie, die droht daran auch zu erbrechen. Das kommt einem sehr nah, besonders wenn man weiß, dass das sehr real ist, weil es tatsächlich Familien so ergeht, die bei großen Verlusten zerbrechen und auseinanderfallen.
Das ist richtig. Was ich damit auch zeigen wollte, ist, dass so eine Krankheit die Menschen verändern. Marleen ist am Anfang eine verwöhnte, relativ vielleicht schwache oder weiche Frau und sie wird zum Tiger oder zur Löwin in ihrem Kampf. Ihr Mann Martin, der ein Mann ist, der mit beiden Füßen fest im Boden steht, der sein Leben vollständig im Griff hat, der eigentlich auch ein sehr, vielleicht nicht dominanter, aber doch ein sehr im traditionellen Sinne des Wortes autoritärer Vater ist, zerbricht auch auf eine leise Weise an der Krankheit, eine Weise, die man am Anfang gar nicht so spürt, weil man immer noch denkt, er hat alles im Griff, er kann damit umgehen, er ist stark, aber man merkt dann, dass auch er irgendwann verzweifelt und sich sogar in eine Affäre stürzt, ohne wirklich diese Affäre zu wollen, ohne auch wirklich eine Rettung darin zu finden, denn er bleibt ja bei seiner Familie, er sagt ja auch, ich bin trotzdem immer noch für euch da, aber er versucht, sich vor seinem Untergang zu retten.
Also auch vielleicht nicht ganz untypisch, wie Frauen und Männer damit umgehen. Männer, die verdrängen, die sagen, ich bleibe ja der coole Typ, ich habe alles im Griff, obwohl sie natürlich nicht alles im Griff haben. Und Frauen, die nach außen gehen, eher die Tat, die suchen Antworten in Therapien und so weiter. Ist das auch so eine Mann-Frau-Geschichte?
Vielleicht. Ich wollte eigentlich damit nur zeigen, dass niemand, der ist und auf Dauer bleiben kann, was er dem Schein nach ist.
Ihr Buch erzählt auch davon, dass unser Leben eigentlich nicht kontrollierbar ist. Wir sind alle auf sehr dünnem Eis unterwegs. Wir sind Zumutungen ausgesetzt, die uns bis ins Mark erschüttern können. Aber wir müssen uns diesen Zumutungen, diesem Ausgesetztsein stellen. Kann das gelingen? Gelingt das der Romanheldin?
Es gelingt ihr im Sinne, dass sie doch weiß, dass es immer ein Licht gibt, bis man endgültig diese Erde verlässt und dass ein noch so kleiner Strohhalm es wert ist, aufgesammelt zu werden, und sich daran zu klammern, weil irgendwann geht es immer weiter und irgendwie geht es immer weiter.
Das ist die Perspektive von Marlene, von der Sie sehr ausführlich in Ihrem Buch erzählen. Und dann ist natürlich Kai und die Geschichte der Schizophrenie, die ja ganz plötzlich kommt, der verschwindet. Auf einmal die Sorge der Mutter, die nicht weiß, wo er ist, nicht zu wissen, was das Kind gerade macht, wie es ihm geht. Kai hat jeden Halt verloren und er sucht immer wieder nach Auswegen, zwischen diesen beiden Welten zu vermitteln oder eine Lösung dazu zu finden. Dann hört er am Ende den Ruf Gottes und flieht aus der Zivilisation und will ein Guru werden. Warum scheint ihm das eine Antwort auf seine Probleme zu sein?
Ich bin nicht sicher, ob er wirklich ein Guru werden möchte, aber er spürt, dass die Gesellschaft ihn nicht mehr so akzeptiert, wie er ist. Und das ist ja auch ein großer Teil des Problems der Schizophrenie. Es ist nicht nur der Kampf mit der eigenen Krankheit, sondern der Blick der Gesellschaft. Durch das Fliehen und der Suche nach Gott, der Nähe zu Gott, findet er vielleicht Frieden. Es ist sein Versuch, sich durch einen Rückzug der Menschen, die ihn verurteilen, in eine bessere Welt, in eine Welt, wo er mehr akzeptiert wird, zurückzuziehen.
Hört sich natürlich erstmal für uns, die wir aus dem Alltag kommen, säkularisierten Alltag, ein bisschen abgedreht ein. Aber ist es denn ausgeschlossen, dass diese Lebensweise nicht für ihn genau das Richtige sein könnte?
Absolut. Es ist sehr oft der Fall, dass dieser Rückzug von der Gesellschaft, die Ruhe, vielleicht auch in ein Kloster, in ein geregeltes Leben, wo man nicht so viel denken muss, wo man getragen wird und wo man einfach voll und ganz mit all seinem Anderssein akzeptiert wird, sehr oft der erste Schritt zu einer Heilung ist.
Es ist natürlich auch immer eine Flucht oder eine Suche, beides, aber auch vielleicht eine Lösung.
Absolut. Ich denke, das kann wirklich eine Lösung sein.
Was tröstet uns denn eigentlich, wenn wir das, was wir lieben, verlieren? Was kann uns helfen? Natürlich geht es auch darum, in Ihrem Buch alle Möglichkeiten auszuloten. Eine Mutter droht, ihren Sohn zu verlieren. Am Ende, muss man sagen, tröstet sie dann doch die Liebe zu anderen Menschen. Ohne die gibt es keinen Trost und keine Rettung.
Ohne Liebe gibt es keinen Trost und keine Rettung. Ich glaube, was Marlene auch tröstet, ist das Wissen, dass es ihrem Sohn auf dem Weg, den er geht, besser geht. Und eigentlich ist ja das, was man sich wünscht für die Menschen, die man liebt.
Dabei, während dieses ganzen Weges, erfährt Marlene natürlich auch wahnsinnig viel über sich selbst. Also viel mehr, als sie in all den Jahren zuvor in ihrer heilen Welt erlebt hat. Ja, sie verliert ihren Sohn, sie droht auch unterzugehen, doch wird sie am Ende ins Leben, man kann fast wortwörtlich in ihrem Roman sagen, zurückgepfiffen, weil sie auch eine Tochter hat, oder?
Sehr richtig, ja. Und genau das Wissen, dass es noch ein zweites Kind gibt, das auch ihre Liebe braucht und das vielleicht noch viel mehr Liebe braucht in dem Moment, weil die Tochter ja noch da ist, dann noch dazu jünger und es einfach nicht verdient hat, fallen gelassen zu werden, muss ihr einfach diese Kraft geben. Und das wird Marlene plötzlich klar, als sie diese kleine Pfeife hält. Und da sieht sie, natürlich muss ich weitermachen, natürlich muss ich weiterkämpfen und ich möchte es auch. Und abgesehen davon, wer sagt, dass ihr Sohn verloren ist, vielleicht kommt er wieder zurück.
Das mit der kleinen Pfeife wollen wir jetzt alles nicht verraten. Das soll ja auch ein bisschen Spannung bleiben, wenn Sie das Buch lesen. Das ist aber auch ganz typisch, dass Familien, die einen Schicksalsschlag erleiden, die 1, 2, 3 Kinder haben, ein Kind wird furchtbar krank oder stirbt sogar, dass das wirklich ein Problem ist, dass die anderen Kinder absolut vernachlässigt werden dabei, über diese große Not.
Das ist ja richtig und das ist auch ein Punkt, auf den ich hinweisen wollte in diesem Buch. Man darf nicht die anderen vergessen, die Sonnenkinder, die genauso viel das Recht haben auf Mutterliebe wie die, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen durch eine natürlich auch ungewollte Krankheit.
Und selbst in größter Not müssen wir akzeptieren lernen, dass wir unsere Kinder nicht immer retten können. Und das ist für eine Mutter die größte Herausforderung, die es im Leben gibt, dass es da Grenzen gibt. Ich kann meine Kinder nicht retten. Ich muss auch sowas wie loslassen, oder?
Ja, aber das Loslassen, glaube ich, ist rein theoretisch. Es kann einem 100-mal gesagt werden, du musst loslassen. Ob eine Mutter das dann wirklich tut oder aus vollem Herzen tun kann, wage ich zu bezweifeln.
Aber sie muss sich dem Problem ja stellen. Sie muss für sich eine Geschichte finden, mit der sie reagieren kann auf diesen Schicksalsschlag. Sie muss für sich eine Erzählung finden, eine Identität, eine Ich-Form, mit der sie dann weiterleben kann.
Es ist richtig, sie muss weiter kämpfen, sie muss weiter leben. Sie kann sich auch trösten mit Gedanken wie, es hat alles seinen Sinn und es wird schon irgendwie eine gute Lösung für uns alle geben. Aber so richtig glücklich kann sie eigentlich nicht mehr werden, wenn eines ihrer Kinder nicht glücklich ist. Das ist sehr schwer für eine Mutter, stelle ich mir vor.
Vielen Dank, Marion Karausche, für diesen sehr nachdenklichen und facettenreichen Blick in das Seelenleben einer Mutter, deren Sohn psychisch erkrankt ist, die damit umgehen muss, ihren Sohn nicht retten zu können, obwohl sie alles dafür tut, die dabei auch unterzugehen droht. Und am Ende leuchtet doch eine kleine Kerze, die uns etwas Hoffnung macht. Der leere Platz, so heißt das Buch von Marion Karausche. Es ist im Verlag Kai und Aber erschienen. Das Buch hat 270 Seiten. Kostet 23 Euro. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.